Ich wollte erstmal ganz herzlich danken, dass ihr noch alle gekommen seid. Gerade auch die Kinder eigentlich, manchmal meine ich, wäre das sehr schwer für euch, hier so lange ruhig zu sitzen und etwas zu hören, wovon ihr wahrscheinlich nicht sehr viel versteht. Aber vielleicht nehmt ihr doch einen kleinen Eindruck mit. Das ist wenigstens mein Gebet, dass hier von dem Herrn Jesus geredet wird, der euch lieb hat und der darauf wartet, dass ihr ihn auch liebt. Dann wollte ich gerne ein mögliches Missverständnis klären. Der Bruder Emanuel, der wies mich darauf hin und fragte mich, welche eine Bibelübersetzung benutzt du? Da sagte ich ihm die Elberfelder Bibel. Und ihr habt sicher auch gemerkt, dass ich, wo ihr lest, Gemeinde, immer Versammlung lese. Vielleicht sind einige verwirrt worden, woran das liegt. Nun ist das so, das Wort im Griechischen, was übersetzt wird mit Kirche, Gemeinde oder Versammlung, heißt Ekklesia. Und Ekklesia, wissen wir wahrscheinlich auch, was das bedeutet, heißt herausgerufen. Ek oder Ex hat immer was mit auszutun, herausgerufen. Und dieses griechische Wort wird also verschieden übersetzt. Von den meisten Übersetzern mit Kirche oder Gemeinde, Lutherbibel zum Beispiel, und ich glaube nur die Elberfelder Bibel mit Versammlung. Und das hat auch einen Grund. Aber wie gesagt, Gemeinde oder Versammlung, das ursprüngliche Wort ist genau dasselbe, meint auch dasselbe. Und das Wort Ekklesia kommt daher, so nannte man früher in den Städten in Kleinasien die Bürgerversammlung, die man zusammenrufen konnte, wenn es um irgendwelche Gesetze oder Abstimmungen ging. Wer also ein Bürgerrecht hatte in dieser Stadt, der durfte zur Ekklesia kommen, die war die herausgerufen und alle Fremdlinge durften dann natürlich nicht erscheinen und hatten keine Rechte. Daher kommt dieses Wort Ekklesia und meint die herausgerufene Schar derer, die an Jesus Christus glauben. Und das übersetzen einige Bibeln mit Gemeinde und einige eben mit Versammlung. Und die Übersetzer der Elberfelder Bibel haben auf das Wort Gemeinde verzichtet, weil hier in Deutschland man manchmal unter Gemeinde etwas anderes versteht. Gemeindeversammlungen gibt es auch im politischen Bereich und überall. Und um Missverständnisse vorzubeugen, haben die das Wort Versammlung gewählt, was aber nichts anderes beinhaltet wie Gemeinde. Und wenn ich schon mal das Wort Versammlung gebrauche, ich werde mich jetzt bemühen, von Gemeinde zu reden, dann meint das genau dasselbe. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Wir wollen dann heute die beiden weiteren Sendschreiben uns ansehen. Wir machen zwischendurch wieder eine kleine Pause, damit wir Luft holen können, ein Liedchen singen. Und wir lesen zuerst einmal aus Offenbarung 2, Abvers 18. Und dem Engel, jetzt lese ich, der Gemeinde in Thyatira schreibe, dieses sagt der Sohn Gottes, der seine Augen hat wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Kupfer. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren und weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe wider dich, dass du das Weib Jezabel oder Isabel duldest, welche sich eine Prophetin nennt und sie lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, auf dass sie Buße täte, und sie will nicht Buße tun von ihrer Hurerei. Siehe, ich werfe sie in ein Bett und die, welche Ehebruch mit ihr treiben, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Und ihre Kinder werde ich mit Tod töten, und alle Versammlungen oder Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herz erforscht. Und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. Euch aber sage ich den übrigen, die in Thyatira sind, so viele diese Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans, wie sie sagen, nicht erkannt haben, ich werfe keine andere Last auf euch, doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem werde ich Gewalt über die Nationen geben, und er wird sie weiden mit eiserner Rute, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden, den Versammlungen sagt. Vielleicht können wir noch mal ein wenig wiederholen. Wir haben bisher also drei von den sieben Sendschreiben uns angesehen. Und jetzt kommt etwas Wichtiges, besonders ihr jungen Leute, vielleicht könnt ihr euch das merken, man kann diese 7 Cent-Schreiben in 2 Teile teilen, die ersten 3 und die letzten 4. Und diese Teilung kann man deswegen machen, weil in den letzten 4 Cent-Schreiben das Kommen des Herrn Jesu angedeutet wird. Hier in Thyatira haben wir davon gelesen, doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. In Sardes wird davon gesprochen, dass er kommen wird wie ein Dieb für sie. Philadelphia, da sagt er, ich komme bald. Und in Laodicea, da sagt er, ich stehe an der Tür und klopfe an. Vorher, in den ersten 3 Cent-Schreiben, haben wir keinen Hinweis auf das Kommen des Herrn. In den letzten 4 Cent-Schreiben haben wir auch diese Aufforderung, wer ein Ohr hat zu hören, der höre, ganz am Ende des Cent-Schreibens. Während wir in den ersten 3 Cent-Schreiben dieses Wort, wer ein Ohr hat zu hören, vor der Verheißung haben. Und ich möchte das schon mal vorwegnehmen, ich glaube, wir können sagen, kirchengeschichtlich sind die ersten 3 Cent-Schreiben erfüllt. Die Zeit, Ephesus, wer kann mir mal kurz sagen, welche Zeitspanne beinhaltet die so etwa? Zeit der Apostel und kurz danach, richtig? Dann kam Smyrna, jetzt mein anderer aus Bruder Grams, der weiß das alles schon. Ja, das war die Zeit der Christenverfolgung bis etwa 320, richtig? Und dann kam Pergamos, da haben wir gar nicht so viel gesagt, wie das kirchengeschichtlich zu verstehen ist, aber die Zeit nach der Christenverfolgung bis etwa so 600-700. Man kann das nicht so ganz nachverfolgen. Und dann kommen 4 Cent-Schreiben, wo in allen Cent-Schreiben die Ankunft, die Wiederkunft des Herrn Jesu angedeutet wird. Und das scheint mir ein Hinweis dafür zu sein, dass diese 4 Typen, Gemeindetypen, die uns jetzt beschrieben werden, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea, bis zum Ende bestehen werden, obwohl sie 4 verschiedene Schwerpunkte setzen. In Thyatira, ich nehme das mal vorweg, sehen wir vor allem die römisch-katholische Kirche. Wir werden darauf eingehen. In Sardes den Protestantismus, in Philadelphia die Erweckungsbewegung, Bruderliebe und in Laodicea die endzeitliche laue Gemeinde. Und diese 4 Gemeindetypen, wenn ich mich so ausdrücken darf, die bleiben also bestehen bis zum Ende. Und wir müssen uns fragen, wozu wir gehören. Jetzt noch kurze Wiederholung. Ephesus. Wie hieß das noch auf Deutsch? Geliebt. Prima. Smyrna. Bitterkeit kam von diesem Gewürz Myrrhe her. Und Pergamos, haben wir gesagt, das war Ehe oder Hochburg, Verheiratung. Und warum ist es wichtig, sich das zu merken? Ehe. Bei Pergamos. Welche beiden Dinge haben sich da miteinander verbunden? Kirche und Welt. Sehr gut. Dann haben wir festgestellt, dass der Jesus sich jeder Gemeinde in einem anderen Bild vorstellt. Bei Ephesus, da hatten wir den, der die 7 Gemeinden in der Hand hat, der wandelt inmitten der 7 Leuchter, der also alles prüft. Dann hatten wir in Smyrna ein ganz anderes Bild, da stellt er sich vor als der tot war und lebendig ist, der Erste und der Letzte. Und die Pergamos, derjenige, der scharfe, zweischneidige Schwert hat, haben wir gestern drüber gesprochen. Und wovon war das noch ein Bild? Das wisst ihr, glaube ich, auch. Ja, das hätte ich gerne von euch gehört. Von dem scharfen, zweischneidigen Schwert, das der Jesus ausgestreckt in der Hand hält und er muss dann richten, wenn was vorhanden ist, egal bei wem, wenn Böses, wenn Sünde vorhanden ist. Ganz genau. Dann hatten wir die Lehre Biliams und die Lehre der Nikolaiten. Ich hätte ganz gerne mal gewusst, was ist die Lehre Biliams? Kann das einer mal mit einem Satz zusammenfassen? Außer Bruder Graham. Von den jüngeren Brüdern mal einer. Heinrich. Ganz genau. Und das war die einzige Möglichkeit, das Volk Gottes zu besiegen. Deswegen solch eine akute Gefahr für uns. Vermischung mit der Welt. Und die Lehre der Nikolaiten, wir hatten das versucht zu klären, was das bedeutet. Nika und Laos. Was war das noch? Das kann man von dem Wort vielleicht her erklären, dass man das Volk Gottes einteilt in 2 Gruppen, in Priester oder in einem Klerus, in solche, die herrschen, und in anderen, die also Laien sind, die also nicht mündig sind und die beherrscht werden von den anderen. Eine Gefahr, die damals aufkam und bis heute ganz akut ist und gefährlich ist für die Gemeinde. Dann hätte ich noch gerne gewusst, Antipas, das werdet ihr auch wissen. Was hieß das noch? Ist das noch? Was? Gegen alle oder gegen alles sogar? Es geht noch weiter, auch gegen sich selbst. Das war also ein Mann, der wohnte in Pergamos, dort wo der Thron des Satans ist, hat an dem Namen des Herrn festgehalten. Und dann hatten wir noch das verborgene Manna. Das ist jetzt sehr, sehr schwer, aber das werden mir einige auch erklären können, wovon das ein Bild ist. Das verborgene Manna. Hier sind auch junge Brüder. Wer wagt es? Ja, der Jesus, in welcher Eigenschaft aber? Als Brot des Lebens, so wie er auf dieser Erde gewandelt hat. Und der Herr Jesus, der wird die Speise sein für den Überwinder. Gott wird ihm geben von dem verborgenen Manna. Warum steht denn da verborgenes Manna? Man hätte doch schreiben können, wird ihm geben von dem Manna. Jawohl. Und was ist damit verbunden? Wenn etwas verborgen ist, das muss man suchen, das muss geoffenbart werden. Das sieht man nicht auf den ersten Blick, sondern das muss man suchen. Aber der Herr wird dieses verborgene Manna offenbaren und zeigen, man wird seine ganze Freude daran haben. Und daher kommt es auch, dass einige beim Lesen des Evangeliums völlig gelangweilt sind und andere, die können sich über einen Satz, den Herrn Jesus betrifft, erfreuen, erquicken und jubeln, dass sie so etwas entdecken können. Den hat der Herr Jesus von dem verborgenen Manna gegeben. Und ich hoffe, dass ihr alle solche seid, die etwas von dem Genuss dieses verborgenen Mannes kennen. Jetzt kämen wir also zu dem dritten Sendschreiben, zu Thyatira. Und das Wort Thyatira übersetzen die meisten Griechischkenner mit Weihrauch spendend oder die Opfernde. Und hier haben wir schon eine gute Bezeichnung für die kirchengeschichtliche Epoche, die durch dieses Sendschreiben dargestellt wird. Der Jesus stellt sich dieser Gemeinde ganz anders vor wie den übrigen. Der Augen hat wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Kupfer. Aus der Geschichte ist uns nicht so sehr viel bekannt über Thyatira. Diese Stadt war nicht besonders reich. Sie spielt auch keine große geschichtliche Rolle. Man weiß nur von ihr eines, und das müsstet ihr auch wissen, was gab es in Thyatira? Wir kennen eine Frau aus der Apostelgeschichte, die dort ihr Zuhause hatte. Was war da los? Richtig. Ein bisschen lauter. Jawohl, da wurde mit Purpur gehandelt. Und Purpur wurde hergestellt aus einer besonderen Schneckenart und aus einer besonderen Wurzel. War eine sehr teure Angelegenheit. Und dadurch waren die Leute in Thyatira im Allgemeinen sehr, sehr reich. Das wusste man von Thyatira. Purpurhandel, sehr reiche Stadt. Und eins weiß man auch, dass in dieser Stadt sehr viele Zünfte waren. Die Zünfte kann man so ungefähr vergleichen mit den Gewerkschaften heute. Und diese Händler hatten sich also zusammengeschlossen in diese Zünfte. Und nur derjenige, der in solch einer Gewerkschaft war, war in der Lage, seine Waren gut umzusetzen. Und diejenigen, die nicht beitraten, die hatten große Schwierigkeiten und die waren im Allgemeinen sehr benachteiligt und möglicherweise sogar arm. Und wie es scheint, war hier also die Gemeinde in Thyatira und dort war eine Frau, Jezebel oder Isabel genannt, und die hat die Christen verführt, Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. Und wahrscheinlich ist es so gewesen, dass dort in Thyatira bei diesen Zünften Götzenopfer gegessen wurden, und im Allgemeinen war es auch so, dass vor und nach dieser Versammlung der Zünfte Opferwein getrunken wurde, und oft arteten hinterher diese Zünfte aus in Gelagen, in Unzucht und in alles Mögliche. Also diese Zünfte waren verbunden mit Hurerei und mit Abgötterei. Es war also sehr religiös dort. Und vielleicht, man kann das nur annehmen, ich möchte das sehr vorsichtig sagen, vielleicht standen die Christen in Thyatira in Gefahr, einfach aus der Not heraus Kompromisse zu machen, sich solch einer Zunft anzuschließen und dabei zu riskieren, etwas von dem Opferfleisch zu essen und andere Dinge mitzumachen, nur damit sie bestehen können in dieser Stadt. Und wir haben hier solch einen Hinweis, weil dort eine Frau war, Jezabel oder Isabel, die dafür sorgte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und da sehen wir schon, dass dieses Sendschreiben einen Schritt weiter geht wie Pergamos. In Pergamos, da war die Lehre Biliams da und die Lehre der Nikolaiten. Aber hier, da haben wir sogar ein Weib, was geduldet wird, was sich Prophetin nennt, und sie lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben. Und aus diesem Grund stellt sich der Jesus hier vor als der, der Augen hat wie eine Feuerflamme. So, und jetzt möchte ich wissen, wovon ist Feuer ein Bild? Ich glaube, das wird oft falsch verstanden. Bitte? Sehr gut. Vom Gericht. Und wenn man in Liedern singt, ich möchte euch jetzt keinen Vorwurf machen, oder in Gebeten spricht, Herr, sende dein Feuer auf uns. Und was bittet man dann? Das Gericht Gottes. Wir meinen das anders. Aber wenn Johannes der Täufer sagt, nach mir wird einer kommen, der euch mit Geist und Feuer taufen wird, dann meint er genau das. Der euch entweder in den Geist hineintaufen wird oder euch richten wird. Eins von beiden wird geschehen. Nun, wir sprechen auch vom brennenden Herzen. Damit meinen wir, dass unsere Herzen warm sind für den Herrn Jesus. Das ist natürlich eine ganz andere Sache. Aber wenn hier der Herr sich vorstellt, als der Sohn Gottes, der seine Augen hat wie Feuerflammen, dann bedeutet das, dass er alles sieht, dass er alles richtet, was vor seinen Augen ist. Und mit einem solchen Sohn Gottes haben wir es auch hier zu tun, in dieser Stunde, in unserem Leben. Bitte denkt daran, er ist nicht nur der Heiland, sondern auch der, der Augen hat wie Feuerflammen, der alles verzehren wird, alles läutern wird, was in unserem Leben da ist. Was kann sich da nur bewähren im Feuer? Heu? Gold, Silber, Edelsteine, alles, was feuerbeständig ist. Und so wird unser Leben einmal geprüft werden. Im Feuer, am Richterstuhl des Christus, und nur wird übrig bleiben all das, was von der Herrlichkeit des Herrn Jesus spricht. Alles andere wird vergehen. Und seine Füße gleich glänzendem Kupfer. Und das weist auf sein Leben auf dieser Erde hin, die Füße, sein Wandel gleich glänzendem Kupfer. Und Kupfer ist immer ein Bild in der Bibel von der prüfenden und läuternden Heiligkeit Gottes. Das Kupfer kommt aus dem Feuer hervor, es wird geläutert, gereinigt und von allen Schlacken befreit. Und so sind die Füße des Herrn Jesus, werden hier verglichen mit glänzendem Kupfer. Er wurde geprüft und geläutert, aber Gott fand bei ihm keine Unebenheit, nicht irgendwie eine Spur von Sünde, sondern er war ohne Sünde, er kannte keine Sünde und Sünde war nicht in ihm. Und so geht er hier durch die Gemeinde in Thyatira und sieht all das, was nicht von ihm kommt, was irgendwie böse ist, was von unten kommt. In dieser Gemeinde sagt er, ich kenne deine Werke, deine Liebe, deinen Glauben, deinen Dienst und dein Ausharren und weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Und das verwundert uns. Wir würden sagen, eine solche Gemeinde, der er Hurerei und Götzenopfer vorwirft, kann man da noch etwas Gutes sehen? Aber der Jesus, der Augen hat wie Feuerflammen, der sieht sogar dort noch etwas Gutes. Er sieht dort Werke und sogar Liebe, die er in Ephesus vermisst, Glauben und Dienst und Ausharren. Aber eins fehlt hier, was ganz wesentlich ist. Und das ist die Hoffnung, gehört eigentlich noch dazu. Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei. Und da, wo keine Hoffnung mehr ist, wo nur Werke und vielleicht auch Liebe sind und Ausharren, aber keine Hoffnung, da kann man sehr schnell verweltlichen, wenn man nicht daran denkt, dass der Herr bald wiederkommt, dass unsere Heimat im Himmel ist, dann wird es gefährlich auch in Thyatira. Und dann, nachdem er das gelobt hat, was zu loben ist, und da sollten wir auch dran denken, egal wer vor uns steht, wenn etwas durch den Geist Gottes dort bewirkt worden ist, dann sollten wir das anerkennen und auch dankbar anerkennen. Und dann kommt er zu sprechen auf das, was ihm große Sorge macht. Dort steht nicht nur, ich habe ein weniges wider dich, sondern ich habe wider dich, dass du das Weib Jezabel duldest, welche sich eine Prophetin nennt. Und dieses Weib Jezabel ist dieselbe, derselbe Name wie im Alten Testament im ersten und zweiten Buch Könige, Isabel. Und diese Isabel oder Jezabel heißt übersetzt, und das ist ganz interessant, unberührt oder keusch. Wir wissen alle, dass diese Frau eine Zidonierin war, sie wurde von Ahab geheiratet, sie war vorher schon versprochen einem anderen, sie war auch schon verheiratet. Diese Heidnin wurde an den Hof nach Israel geholt, Ahab heiratet sie und die machte zwei Sachen. Zwei Dinge sind aus deren Leben bekannt. Erstens, Götzendienst eingeführt, Baaldienst eingeführt. Eine furchtbare Sache,
die mit sittlicher Unordnung zusammenhing, eine ganz grauenhafte Sache, die Israel verdorben hat. Und das Zweite, was wir von ihr ganz stark wissen, ganz genau, Verfolgung der Propheten. Wie hat sie den Elia gehasst? Und sie hat einen Preis auf seinen Kopf gesetzt, dass dieser Mann von der Erde verschwinden musste, der die Wahrheit sagte. Und diese beiden Dinge sind typisch für diese Frau Jezabel. Götzenopfer und Verfolgung der Propheten. Und diese Frau, die erscheint jetzt wieder hier in Thyatira. Und von ihr lesen wir, sie lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Hurerei ist in der Bibel, haben wir gestern gesehen, immer ein Bild wofür? Für die Vermischung mit dieser Welt. Jakobus sagt, ihr Ehebrecher, weil sie sich mit der Welt verbunden hatten, wer der Weltfreund ist, ist ein Feind Gottes. Verweltlichung, Vermischung mit der Welt wird mit Hurerei oder Ehebruch bezeichnet. Und genau ist das, was jetzt in der kommenden Epoche in Thyatira deutlich wurde. In Pergamos fing das an. Die Vermischung mit der Welt, wir haben gestern daran gedacht, durch Konstantin, die Katakomben verschwanden und plötzlich entstanden große Kathedralen. Die Schar der Christen war nicht mehr eine kleine Schar, verfolgt, bedrängt, die sich an den Herrn klammerte, sondern plötzlich geehrt und geachtet. Und aus diesem kleinen Senfkorn, haben wir gesagt, wurde auf einmal eine große Staude und dann nisteten sich die Vögel ein. Diese Lehren, diese dämonischen Lehren, konnten hier ungehindert sich ausbreiten. Und jetzt geht es einen Schritt weiter. Jetzt wird offiziell gelehrt und verführt zur Vermischung, Hurerei und zum Götzendienst. Und ich denke, das ist ganz typisch für die Periode der katholischen Kirche, die damals ganz massiv begann, etwa in den Jahren 600, 700. Und zwar war das folgendermaßen. Die Menschen, die jetzt zum Christentum offiziell gehörten, wurden oft gar nicht durch eine Glaubensentscheidung hinzugefügt, sondern durch Entscheidungen von irgendwelchen Königen oder durch Missionare. Wir kennen die Geschichten alle, die mit Gewalt teilweise die Menschen christianisiert haben. Es ging gar nicht mehr um Bekehrung, sondern sie wurden einfach getauft und sie übernahmen das Christentum. Und als man dann merkte, dass denen einiges fehlte und dass die heidnischen Religionen bestimmte Dinge hatten, die ihnen, an denen sie festklammerten und wonach sie blickten, dann versuchte man beides miteinander zu vermischen. Einmal Christentum, Christus, aber auch Heidentum. Und man sah, dass die Griechen ihre Aphrodite hatten und die Römer hatten ihre Venus, diese Göttinnen, die sie anbeteten. Und da musste man den Christen jetzt auch etwas geben. Und dann versuchte man wieder beides zu vermischen. Man erfand die Maria, die Mutter Gottes. Es kamen Sonderlehren hinzu und plötzlich hatte man eine Frau auch, die man im Christentum anbeten konnte. Und die Mittlerin wurde dann zwischen Mensch und Gott, Maria, und die dann angebetet wurde und verehrt wurde und bis heute verehrt und angebetet ist. Vermischung, Hurerei, Welt und Christentum. Und manche durchschauen das nicht und halten das für eine gute Sache. Und wir wissen, dass die Katholiken noch dazu getan haben, erstens die unbefleckte Empfängnis Marias, dass sie vorher und nachher also kein Kind geboren hat, und zweitens Maria Himmelfahrt, ich glaube, das Dogma ist im letzten Jahrhundert postuliert worden, dass sie also gar nicht durch den Tod gegangen ist, sondern angeblich in den Himmel entrückt wurde. Beides Lehren, die absolut falsch und verderblich sind. Also man hat versucht zu vermischen. Christentum, Maria, die nichts anderes zu sagen hatte als den Jüngern auf der Hochzeit zu Kana, alles was er sagt, das tut, die machte man zur Himmelsgöttin, wie man sagte, um diese Christen, die aus dem Heidentum kamen, zu befriedigen. Jetzt hatten sie beides, Christentum und Heidentum. Dann sah man, dass die Heiden wunderbare Tempel hatten. Und das fehlte doch den Christen. Was machte man? Man war nicht mehr zufrieden mit den Baracken, mit den Katakomben, sondern man baute jetzt große, großartige Dome. Man hatte ein Gotteshaus, so sagte man. Aber die Bibel versteht unter Gotteshaus, das Haus Gottes, etwas ganz anderes. Woraus besteht das Gotteshaus heute? Aus lebendigen Steinen, aus solchen, die wiedergeboren sind, die lebendige Bausteine sind im Haus Gottes. Dann sah man im Heidentum wunderbare Priester, die hatten Röcke an und die hatten Gewänder an, das war etwas für die Augen. Und das wollte man doch auch haben. Und dann schaffte man einen Priesterstand im Christentum. Da waren Menschen, die vermittelten zwischen Gott und Menschen, ein besonderer Stand, die waren auch zu erkennen äußerlich. Obwohl der Jesus gesagt hat, hütet euch vor denen mit langen Kleidern, zogen sie sich jetzt lange Kleider an, wunderbare Gewänder, wir kennen das auch alles. Und wieder hatte man zwei Dinge miteinander verbunden. Dann hatten die Heiden ihre Feste. Und gerade um Weihnachten herum, um unsere heutige Zeit, da wurde der, ich glaube, irgendein Sonnengott verehrt. Das war immer eine großartige Sache, daran hing man. Ja, was wollte man jetzt machen? Man wollte den Christen, den sogenannten, auch etwas anbeten. Ja, sagt man, es gibt doch im Christentum auch eine Sonne. Und das ist natürlich der Jesus. Also verbinden wir das. Um die Weihnachtszeit herum verehren wir jetzt nicht mehr irgendeinen Sonnengott, sondern wir vermischen das und wir feiern die Geburt der großen Sonne Jesus Christus. Und wieder wurden hier zwei Dinge miteinander vermischt. Und man hatte wieder etwas, was sehr schmackhaft wurde für die Kirche und was dazu führte, dass man sich verband und vermischte mit dieser Welt. Und so könnte man noch viele Dinge aufzählen. Ihr könnt das selbst nachverfolgen, welche Elemente hier zusammenfanden, die einfach nicht zusammengehörten und die vor den Augen des Herrn Jesus mit Feuerflammen nicht bestehen konnten. Und das Zweite, was hier genannt wird, das ist Götzenopferessen. Und das geht noch weiter. Das heißt, dass wirklich hier dämonische, okkulte Sachen getrieben wurden. Und ich hoffe, dass ich hier keinen verletze. Ich möchte keinen wehtun, aber ihr könnt das nachprüfen. Aber ich fürchte, dass gerade im Katholizismus viel von diesem Okkultismus getrieben wird. Wenn dort das Kreuz angebetet wird, wenn man sich Kreuze aufhängt und davor auf die Knie fällt, oder wenn Bilder von Heiligen angebetet werden, wenn man sich Stücke vom Kreuz kauft, angeblich gibt es solche, oder Knochen von Heiligen und darüber betet und weint und auf die Knie sinkt, wenn man sich Bilder aufhängt von allen möglichen Leuten und auch wenn jeden Sonntag in der römisch-katholischen Kirche die Eucharistie gefeiert wird, da passiert Folgendes laut katholischer Kirche, ich werde euch das gleich belegen mit einem Dogmatik der Katholiken, da geschieht Folgendes, wenn der geweihte Priester nun also Wein nimmt und Brot nimmt und darüber betet, so sagt die katholische Kirche, wird in diesem Moment Wein in Blut Jesu verwandelt, Brot in Leib Jesu verwandelt und das wird dann Gott geopfert. Und ich kann nur sagen, das ist eine grauenhafte Irrlehre. Der Hebräerbrief lehrt, dass Christus ein für allemal geopfert worden ist. Sein Blut ist ein für allemal geflossen auf Golgatha. Und niemals kann man noch einmal das Blut Jesu geopfert werden. Aber laut katholischer Kirche wird jeden Sonntag bei jeder Eucharistie Blut und Leib Christi geopfert und wesensverwandelt in diese Substanzen. Eine furchtbare Sache. Es wird für die Toten gebetet. Wir kennen die Seelenmessen. Wir kennen die Fegefeuerlehre und alle möglichen anderen Lehren, auch die mit dem Papsttum verbunden sind, die sehr, sehr stark an Okkultismus erinnern. Und man kann nur warnen davor. Und wie furchtbar wäre das, wenn noch Überbleibsel davon auch bei uns zu finden ist. Ich weiß nicht, ob das eine Gefahr ist bei euch, aber ich weiß von vielen Kreisen heute und auch von evangelikalen Kreisen, die plötzlich wieder ihre Kreuze aufhängen, an sich ist da nichts gegen zu sagen, aber der eine besondere Verehrung beimessen oder die sich plötzlich Bilder besorgen vom Herrn Jesus und meinen, sie hätten nun etwas Wertvolles und sammeln die wie die Weltmeister und von allen möglichen anderen Leuten. Oh, lasst euch davor warnen. Sicher ist da an sich nichts Böses bei und sicher hat man das auch gut gemeint, wenn man den Herrn Jesus darstellt. Aber er, der keine Gestalt und keine Pracht hatte, der nicht so aussah, dass man seiner begehrt hätte, laut Jesaja 53, er wird dann gemalt wie ein Superstar mit langen Haaren, alles Mögliche, vielleicht noch in einem Heiligenschein. Ich bin überzeugt, so hat er bestimmt nicht ausgesehen. Er war einer, vor dem man das Angesicht verbarg, nicht nur am Kreuz, auch in seinem ganzen Leben. Erschien er nicht irgendwie aus der Reihe tanzen, sondern war ein ganz normaler Mensch. Und wir sollten uns kein Bildnis von ihm machen. Deswegen auch bei allen Büchern, die wir kaufen, sollten wir aufpassen, dass wir da wirklich nicht vom Pferd fallen, sondern diese Gratwanderung bestehen. Und diese beiden Dinge wurden dort geduldet. Hurerei und sogar gelehrt, Vermischung und auch Götzenopfer zu essen. Inwieweit da auch Gefahren für uns heute sind, in der Vermischung mit dieser Welt. Wir hatten vorgestern Abend in der Jugendstunde ein Gespräch und auch hinterher noch. Ich denke, die junge Schwester nimmt mir das nicht übel, wenn ich das kurz wiedergebe, um nur mal anzudeuten, welche Möglichkeiten der Vermischung und auch des Okkultismus heute für unsere Kreise da sind. Sie war wohl krank und hatte Kopfschmerzen, auch andere Sorgen und ging dann zu einer Frau, die Heilpraktikerin war und auch gebildet war und sie stellte fest, sie redete auch recht fromm und vom Herrn und vom Licht, dass man doch alles Gott übergeben soll und dass er für jeden Menschen einen Weg hat und so weiter und so weiter. Und diese Schwester fasste Vertrauen zu ihr. Und dann kam sie auch auf die Kopfschmerzen oder irgendwelche andere Krankheitssymptome zu sprechen. Und dann sagte diese Frau, ja, da habe ich auch noch etwas für. Und dann hatte sie dort ihre Fläschchen stehen. Dann zog sie dann ein Pendel aus der Tasche und fing an zu pendeln. Und dann blieb das Pendel, zeigte wohl auf eine bestimmte Sorte von Medikamenten. Das nahm sie dann und gab es der Schwester. Und die hat es dann genommen. Da haben wir auch etwas. Im christlichen Gewand, mit frommen Worten versehen und doch Heidentum, Okkultismus. Das kann natürlich einfach Betrug sein. Es kann sein, dass die Frau sich nichts bei denkt. Es kann aber auch sein, dass sie wirklich magische Kräfte hat, dass dort weiße Magie betrieben wird und wirklich unter christlichem Deckmantel finsteres Heidentum mit hineingenommen wird in die Gemeinde. Und wenn so etwas bei euch da ist, dann sollte man das auch dem Herrn sagen und sich davon reinigen lassen. Ich brauche sicher nicht sprechen hier über Irisdiagnose, über Fußreflexzonenmassage und andere Dinge, die im Grunde nichts anderes sind wie Wahrsagerei. Nicht keiner würde seine Hand einer Wahrsagerin hinlegen, um darin die Linien lesen zu lassen. Aber viele Gläubigen haben keine Schwierigkeiten, sich in die Augen gucken zu lassen, wo im Grunde nicht viel anderes gemacht wird oder sich unter die Füße kitzeln oder drücken zu lassen, um festzustellen, wo welche Krankheiten sind. Das sind so ganz plumpe Versuche, auch in unsere Kreise Heidentum, Finsternis mit hineinzubringen. Ich möchte euch bitten, das zu prüfen, darüber nachzudenken und auch das im Gebet dem Herrn zu sagen. Wenn dieses Thema interessiert, wir haben unten, ich glaube, ein Buch ist noch da, Gesundheit um jeden Preis, von einem gläubigen Arzt geschrieben, der es sehr gut untersucht und klarstellt. Dann lesen wir hier von Thyatira, und ich gab ihr Zeit, auf dass sie Buße täte, und sie will nicht Buße tun von ihrer Hurerei. Und hier haben wir wieder eine Sache, die uns natürlich aus der Kirchengeschichte bekannt ist. Ich gab ihr Zeit, Buße zu tun. Jetzt frage ich euch, wann gab Gott der katholischen Kirche Zeit, Buße zu tun? Wer kennt sich ein bisschen aus in der Kirchengeschichte? Welche Männer sind aufgetreten und haben Rom zur Buße gerufen? Luther war einer der letzten, aber vorher schon. Einen, den habt ihr in euren russischen Lieder auch besungen. Jan Hus, ganz genau. Der aufstand und predigte mit aller Kraft und Vollmacht, den man dann nicht ertragen konnte, in Konstanz dann verbrannt hat. Dann Savonarola, von dem erzählte ich gestern schon. Nein, habe ich nicht erzählt. Und doch, unten liegt ein Buch von ihm. In Florenz, der ein unerhörter Bußprediger war. Mit aller Schärfe geißelte er diese Sünden, die er sah in der katholischen Kirche. Und man verbrannte ihn dann in Florenz. Wycliffe war auch einer in England, der die Bibel übersetzte ins Englische und der dann verfolgt wurde und der auch versuchte, Rom zu Buße zu rufen. Man könnte noch viele nennen. Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun, aber wir lesen hier, und sie will nicht Buße tun von ihrer Hurerei. Und eigenartigerweise fehlt auch hier in den Sendschreiben an Thyatira der Bußruf. Da wird nicht gesagt, tu nun Buße und kehre um, sondern es scheint so, als würde Gott gar keine Hoffnung mehr sehen für diese Gemeinde. Der Bußruf zurück zu Gott fehlt. Sie will nicht Buße tun. Vielleicht darf ich das auch mal anwenden. Vielleicht ist auch hier jemand unter uns, an den Gott sich oft bezeugt hat, Propheten gesandt hat, alles versucht hat. Und doch, er will nicht Buße tun. Und dann kann Gott auch nichts mehr machen. Dann steht er dort, wie wir in Jeremia gelesen haben, und kann nur noch im Verborgenen weinen über die Untreue, über den Unglauben des Volkes. Und dann wird hier etwas gesagt, das ist wichtig für unsere evangelikalen Kreise heute. Siehe, ich werfe sie in ein Bett und die, welche Ehebruch mit ihr treiben, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Da wird also gesagt, alle diejenigen, die sich mit dieser Isabel, mit Rom einlassen und Kompromisse schließen, die werden in große Drangsal kommen. Ich persönlich, ich bin sehr erschüttert, dass heute viele evangelikale Kreise Kontakt mit Rom suchen. Sie meinen es sicher gut. Ich las letztens in einer Zeitschrift, dass auch die Brüder aus den Pfingstgemeinden Gespräche haben mit dem Vatikan und mit Rom und auch Gemeinsamkeiten feststellen und feststellen, dass auch man in der Marienfrage gar nicht so sehr weit auseinander ist. Wir haben erlebt, dass der vorstehende Bruder von der Freien Gemeinde mit dem Papst gesprochen hat. Da ist alles nichts gegen zu sagen. Aber ich denke, wenn wir mit dem Papst zu sprechen hätten, dann hätten wir ihm eigentlich nur ein Wort zu sagen oder einen Satz, dass er umkehren soll und Buße tun soll. Und ich kann es nicht verstehen, wie man Kompromisse und Gemeinsamkeiten sucht mit einer solchen Sache, die so gegen Gottes Wort ist. Und hier sagt Gottes Wort, welche in dieses Bett steigen, die damit Verbindung suchen, sie werden in große Drangsal kommen, wenn sie nicht Buße tun. Und ihre Kinder werde ich mit Tod töten. Da sehen wir, dass also Isabel, diese Frau, die lehrt, auch Kinder hat. Das sind alle diejenigen, die diese Lehren annimmt. Und sie sind dem Tod geweiht. Ich werde ihre Kinder mit dem Tod töten. Und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Wir haben gestern gesehen, dass wir im Neuen Testament eine Parallele haben zu den sieben Sendschreiben. Wer weiß noch, wo das steht? Matthäus, Kapitel 13. Das sind die sieben Gleichnisse vom Reich der Himmel, wo wir auch eine Entwicklung haben. Angefangen mit dem guten Samen, bis hin, dass die faulen und guten Fische auseinandersortiert werden. Und da war, gestern hatten wir dieses Gleichnis von dem Senfkorn, was passt auf Pergamos. Und das nächste Gleichnis, Matthäus 13, passt genau auf Thyatira. Und da haben wir das Weib, das Sauerteig nimmt und unter 10 Maß Mehl verbirgt. Und die traditionelle Auslegung in den meisten Kirchen heute ist, dass also das Weib, die Gemeinde, das Evangelium Sauerteig nimmt und das durchdringt jetzt die ganze Welt und am Ende werden wir eine große Erweckung haben und alle werden erfüllt sein von dem Evangelium. Ich denke, das ist eine total falsche Auslegung, denn es gibt keinen einzigen Bibelvers in der Bibel, wo Sauerteig ein Bild des Evangeliums ist, sondern Sauerteig ist in allen Stellen immer ein Bild, wovon? Von der Heuchelei. Richtig, Sauerteig der Heuchelei, aber grundsätzlich gesagt von Sünde. Und zwar von der Kraft der Sünde, denn Sauerteig hat die Eigenschaft, sich ganz stark und schnell zu verbreiten. Deswegen sagt die Bibel, ein wenig Sauerteig verdirbt, versäuert den ganzen Teig. Deswegen hütet euch, sagt auch der Paulus und der Jesus, hütet euch vor dem Sauerteig des Herodes, hütet euch vor dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit und hütet euch auch vor dem Sauerteig der Heuchelei. Ganz genau. Und dieses Weib aus dem Matthäus 13 nimmt etwas Sauerteig und verbirgt es unter 10 Maß Mehl. Und Mehl in der Bibel ist immer ein Bild wovon? Von Reinheit, ganz genau. Und von Ebenmäßigkeit. Und wenn wir von Feinmehl in der Bibel im Alten Testament lesen, ist das immer ein Hinweis auf den Herrn Jesus, der in vollkommener Reinheit und Ebenmäßigkeit hier auf der Erde gelebt hat. Und diese Frau nimmt also etwas Sauerteig, verbirgt es unter 10 Maß Mehl und dann passiert es, dieses wenige Sauerteig durchdringt alles, bis alles durchsäuert ist. Und das ist genau dasselbe Bild. Ein wenig Sauerteig, ein wenig Sünde, ein wenig Irrlehre, wenn wir es wirken lassen in unserem Leben oder auch in unseren Gemeinden, dann wird hinterher alles durchsäuert. Und Sauerteig, die Kraft des Sauerteigs kann nur durch eins durchbrochen werden. Durch was? Da wissen die Frauen alle, die backen. Was? Feuer, ganz genau. Wenn der Sauerteig ins Feuer kommt, dann ist die Kraft gebrochen. Und das ist ein Bild davon, wenn wir ins Selbstgericht gehen, mit unserer Schuld und Sünde und auch mit den Irrlehren, die sich eingeschlichen haben, das dem Herrn bekennen, es unter das Kreuz bringen, sagen, Herr Jesus, ich bekenne dir das und du bist am Kreuz dafür gestorben, dann ist die Kraft dieser Sünde gebrochen. Möge der Herr Jesus schenken, dass wir alle so zu ihm gehen, wenn in unserem Leben etwas Sünde ist, etwas Sauerteig ist, das unser ganzes Leben zerstören kann. Und ich weiß, dass hier auch solche sind, die ganz bewusst etwas Sauerteig in ihrem Leben dulden und nicht bereit sind, das aus ihrem Leben auszuräumen, weil sie es lieben, abgöttisch lieben. Da können wir dir nur sagen, und dieser Sauerteig, der wird sich in deinem Leben durchbeißen, durchfressen, bis alles versäuert ist. Und ich bitte dich im Namen Jesu, damit zum Kreuz zu gehen, ins Selbstgericht zu gehen, damit der Herr dich davon befreien kann. Und dann spricht der Jesus jetzt zu den übrigen, die in Thyatira sind, die diese Lehre nicht haben. Also auch in diesem großen Kirchengebäude, können wir sagen, in dieser großen Kirche sind einige, die diese Tiefen des Satans nicht erkannt haben. Und wenn ich euch damit nicht langweile, möchte ich nur euch so ein paar Kostproben geben, von dem, was an Tiefen Satans da ist. Vielleicht für die jungen Leute unter euch, die viel damit konfrontiert werden, ist es doch wichtig. Ich lese hier vor aus einem Dogmatikbuch der katholischen Kirche, also nicht ein Buch, was gegen die katholische Kirche geschrieben worden ist, sondern ein offizielles Buch, wo die katholische Dogmatik gelehrt wird. Da wird zum Beispiel über den Papst gesagt, dem römischen Papst sich zu unterwerfen, ist für alle Menschen unbedingt zum Heil notwendig. Das erklären, behaupten, bestimmen und verkündigen wir. Also sich dem Papst zu unterwerfen, ist für alle Menschen unbedingt zum Heil notwendig. Und ich denke, damit wissen wir auch, was alle Versuche und alle Gespräche der Katholiken mit Protestanten und anderen Kreisen letzten Endes wollen, dass alle sich dem Papst unterwerfen. Wir bestimmen, dass der Heilige Apostolische Stuhl, der römische Bischof, den Vorrang über den ganzen Erdkreis innehat. Weiter, dass dieser römische Bischof, Nachfolger des heiligen Petrus, wahrer Stellvertreter Christi, Haupt der gesamten Kirche und Vater und Lehrer aller Christen ist. Dann über Maria. Die Mutterschaft Marias in der Gnadenökonomie dauert unaufhörlich fort, von der Zustimmung an, die sie bei der Verkündigung gläubig gab und unter dem Kreuz ohne Zögern festhielt, bis zur ewigen Vollendung aller Auserwählten. In den Himmel aufgenommen, hat sie diesen heilbringenden Auftrag nicht aufgegeben, sondern fährt durch ihre vielfältige Fürbitte fort, uns die Gaben des ewigen Heils zu erwirken. In ihrer mütterlichen Liebe trägt sie Sorge für die Brüder ihres Sohnes, die noch auf der Pilgerschaft sind und in Gefahren und Bedrängnissen weilen, bis sie zur seligen Heimat gelangen. Deshalb wird die selige Jungfrau in der Kirche unter dem Titel der Fürsprecherin, Helferin des Beistandes und der Mittlerin angerufen. Dann zur Taufe. Die Taufe ist das Sakrament, das den Menschen von der Erbschuld und der persönlichen Schuld befreit, das in Christus und seiner Kirche eingliedert. Es ist also die Pforte zu einem übernatürlichen Leben. Da sieht man, dass man aus dieser Taufe ein Sakrament etwas gemacht hat, was einen verwandelt. Die Taufe ist zum Heil notwendig, bewirkt Nachlassung der Erbsünde, aller persönlichen Sünden, aller Sündenstrafen, ferner die Mitteilung der heiligmachenden Gnade, die Eingliederung in Christus und so weiter. Dann kommen wir zur Abendmahlsfeier, zur Eucharistie. Die heilige Messe ist ein wirkliches Opfer. Sie setzt Christi Kreuzesopfer gegenwärtig, aber unblutigerweise fort. In der heiligen Eucharistie ist Christus wirklich gegenwärtig. Der ganze Christus wird vom Empfänger genossen. Denn Weizenbrot und Traubenwein werden durch den geweihten Priester in Christi Fleisch und Blut wesensverwandelt, sodass von ihnen nur noch die Gestalt bleibt. Das Sakrament wirkt die Vereinigung mit Christus, es ist Nahrung der Seele, mehrt das Gnadenleben, wirkt die Nachlassung lästiger Sünden und Sündenstrafen. So könnte man weiterfahren in diesem Buch, könnt ihr euch das gerne mal ansehen, da sind wirklich Tiefen des Satans. Und doch gibt es viele in Thyatira, die diese Sachen nicht erkannt haben. Und ich kenne viele Gläubige dort in dieser Kirche, die das alles nicht verstanden haben, da auch nicht hintergucken, aber die den Herrn lieben. Und einfältig den Herrn lieben und am Wort Gottes festhalten. Wir haben in meiner Zeit vor Jahren einen Priester gehabt, mit dem habe ich sogar beten können, mit dem bin ich auf die Knie gegangen, weil er den Herrn liebte und sein Wort liebte, was wir leider manchmal von der protestantischen Kirche heute nicht mehr sagen können. Und ich denke, die hat hier auch der Jesus im Auge. Ich werfe keine andere Last auf euch. Mit anderen Worten, ihr habt schon genug zu tragen. Doch was ihr habt, was ihr erkannt habt an mir, das haltet fest, bis ich komme. Und dann noch ein Wort. Und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem werde ich Gewalt über die Nationen geben. Jetzt kommen Verheißungen. Und ist das nicht schön? Und wer überwindet und wessen Werke? Meine Werke bewahrt. Also nicht deine Werke, nicht deine Arbeit, nicht deine Treue ist entscheidend, sondern wer meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem werde ich Gewalt geben über die Nationen. Und vielleicht darf ich einen Augenblick darauf noch eingehen, weil wir hier, glaube ich, auch einen ganz wichtigen Punkt haben. Spurgeon erzählt mal in einem seiner Bücher von einem Missionar, der lange auf einer Insel gearbeitet hat und er kommt nach Jahren wieder, um diese Gläubigen zu besuchen. Und dann stellt er eine Frage und sagt, so ihr lieben Geschwister, jetzt erklärt noch einmal, wie kann man selig werden? Und da fangen die an und sagen, also selig wird, wenn man Buße tut und zu Gott schreit und sich umkehrt und sich an Gott wendet. Ja, sagt die andere Frau und sagt, ja, das muss aber eine ernste Buße sein und müssen Tränen sein. Ja, sagt eine dritte, man muss ernstlich beten und ringen. Ja, und sagt eine vierte, und man muss die Gebote halten, aber sehr treu. Und wisst ihr, der Missionar, der klappte innerlich zusammen und sagte, ihr Lieben, jetzt kann ich mit euch wieder von ganz vorne anfangen. Selig wird man nur durch eins, durch den Glauben an den Namen das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Und seht mal, das ist alles wahr, was sie sagten. Aber die Buße rettet uns nicht. Die Gebote schon mal gar nicht. Was uns rettet, was unsere Hoffnung im Leben und Sterben ist, ist einzig und allein unser Jesus Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist und durch den wir glaubend an ihn Vergebung unserer Sünden bekommen. Und alle Werke, alles tun, das hat vor Gott nur Wert, wenn es aus Dankbarkeit für sein Opfer getan wird. Und alle eigenen Versuche, alle eigenen Werke sind tote Werke in Gottes Augen. Und ich denke, wenn wir auf dem Sterbebett sind, wissen können wir uns dann rühmen. Können wir dann sagen, Herr Jesus, ich bin Ältester gewesen, ich bin Chorleiter gewesen. Oder ich habe hier immer geputzt. Oder ich habe so und so viel Mark dem Bruder sowieso gespendet. Oder ich habe das und das und das getan. Na, ich denke, wenn wir auf dem Sterbebett sind, da haben wir nur noch einen Trost und einen Ruhm. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid und nichts anderes. Und bitte lasst euch davor bewahren, dass dieses Verhältnis nicht umgedreht wird. Ich habe 5 Kinder zu Hause und wir haben manchmal sehr viel Arbeit. Und da frage ich meine Kinder schon mal, hört mal, wer ist bereit von euch zu helfen? Ihr kriegt auch, wenn ihr die Arbeit tut, eine Mark oder 2 Mark. Und da melden sich einige. Und dann kommt meist eins von den Kindern und sagt, Papa, ich helfe dir aber ohne Geld. Und dann denke ich, das ist doch schön, aber da kriegst du auch Geld für. Und ich glaube, das möchte der Jesus. Da melden sich eine Reihe Christen und sagen, ja, Vater, wir wollen arbeiten, wir wollen es tun. Und die tun das, um sich etwas zu verdienen. Und schenke der Herr, dass unter uns solche sind, die sagen, Herr Jesus oder Vater, wir wollen dir dienen mit unserem ganzen Herzen, mit allem, was wir haben. Wir wollen dir alles geben, aber nicht, um etwas zu bekommen. Denn du hast uns ja alles gegeben. Und wenn wir dir dienen dürfen, dann ist das auch Gnade. Nein, wir geben dir alles, weil wir dich lieb haben. Weil wir dir damit zeigen wollen, wie lieb wir dich haben. Und deswegen wollen wir dir alles geben. Das sind meine Werke bewahren bis ans Ende. Und die das tun, die haben eine wunderbare Verheißung. 2 Dinge. Gewalt über die Nationen. Mit anderen Worten will der Jesus jetzt sagen, verzichtet. Verzichtet in dieser Zeit auf Gewalt, auf Anerkennung dieser Welt. Bleibt Fremdlinge, bleibt eine kleine Schar. Aber einmal wird der Tag kommen. Da werdet ihr Gewalt haben über die Nationen. Nämlich wenn der Jesus wiederkommen wird und wir mit ihm richten werden. Wir werden sogar Engel richten. Dann werden wir Gewalt haben über Nationen. Und darauf wollen wir uns auch freuen. Aber in dieser Welt, da wollen wir klein und bescheiden bleiben. Da wollen wir mit ihm verworfen sein und mit ihm leiden. Und die 2. Verheißung, und ich werde ihm den Morgenstern geben. Was ist der Morgenstern? Der Jesus nennt sich selbst in der Offenbarung am Ende, ich bin der glänzende Morgenstern. Und Petrus, der berichtet davon, dass der Morgenstern schon aufgehen kann in unserem Herzen. Wer kann den Morgenstern erkennen? Nur derjenige, der in der Nacht, in der dunklen Nacht, seine Augen aufhat und darauf wartet, wenn es dämmert, dann ist der Morgenstern zu sehen, nur kurze Zeit, und dann bricht der Tag an. Das sind also solche, die in der Nacht wachen. Wir leben in einer Zeit, die die Bibel mit Nacht bezeichnet. Es ist dunkel um uns her. Und ich denke Gott, dass wir solche sind, die in dieser Nacht wachen. Und dann wird er uns den Morgenstern geben. Die Hoffnung, die Freude, dass er bald kommen wird. Das wird diese treuen Gläubigen erquicken und erfrischen. Und er wird bald kommen. Es wird der glänzende Morgenstern sein. Freust du dich auf ihn? Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Jetzt wollen wir eine kurze Pause machen. Wir hören noch ein Liedchen und vielleicht können wir noch ein wenig weitermachen dann. Wir kommen jetzt zu dem Sendschreiben an Sardes. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, Offenbarung 3, Vers 1, dieses sagt, der die 7 Geister Gottes hat und die 7 Sterne. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Sei wachsam und stärke das Übrige, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht völlig erfunden vor meinem Gott. Gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nicht wachen wirst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, um welche Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Und sie werden mit mir eingehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buche des Lebens und werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist der Gemeinde den Gemeinden sagt. Sardes heißt auf Deutsch übersetzt entronnen oder Überrest. Und ich denke, da haben wir schon eine gute Gedankenverbindung wieder zu dem kirchengeschichtlichen Abschnitt, der uns Sardes vorbildet. Worauf? Auf? Wer ist entronnen aus Thyatira? Die Reformation, Protestantismus. Sardes war eine ganz interessante Stadt mit einer interessanten Geschichte. Sie war überaus reich. Sie lag an verschiedenen wichtigen Straßen, wo gehandelt wurde. Und dort in dieser Stadt Sardes lebte 590 vor Christus ein Mann, vielleicht ist er auch bei euch bekannt, der nannte sich Krösus. Ist das ein bekannter Name? In Deutschland sagt man, wenn einer reich ist, der ist reich wie ein Krösus. Das war ein überaus reicher Mann. Und in Sardes wurden auch die ersten Geldmünzen geprägt. Sardes war weiter dafür bekannt, dass die Bewohner, weil sie nie Verfolgung, nie Not, nie Leid, keine Probleme hatten, sehr reich waren, dass sie sehr oberflächlich waren, sehr gleichgültig waren, sehr luxuriös lebten und so irgendwie so waschlappenartig waren, verweichlichte Typen, zu kaum etwas zu gebrauchen aus dem Handel. Und dann wurde noch etwas berichtet über Sardes, und das ist ganz interessant. Die Stadt Sardes, die galt als unüberwindlich, und zwar deswegen, weil sie eine Festung hatte, auf der sich die ganze Bevölkerung zurückziehen konnte, und die galt als enorm stark. Und diese Festung, die stand auf einem vorstehenden Berg, die war von Weitem zu sehen, und man konnte nicht dran. Und wenn also irgendein Feind kam, ein König kam, um Sardes anzugreifen, dann standen sie vor dieser Festung und wussten nicht, wie können wir den Zugang kriegen, wie ist diese unheimlich starke Festung zu erreichen. Und dann kam irgendwann einmal der Kyros, das war irgendein griechischer, ich weiß nicht was für ein König, mit seinen Truppen, der musste durch und er musste unbedingt diese Festung stürmen, um weiter marschieren zu können. Und dann setzte der einen Preis aus und sagte seinen Soldaten, also wer von euch den Zugang findet zu dieser Stadt, der wird reich belohnt werden. Und einer von den Soldaten, der machte sich dann auf die Socken und der machte nichts anderes, er legte sich unten irgendwo in die Wiese oder wo auch immer und beobachtete oben die Festung. Ich weiß nicht, ob der tagelang dort gesessen hat, gelegen hat, hat immer nur geguckt. Und siehe da, auf einmal sieht er, dass da oben einer von den Soldaten, die schliefen halt da oben, die waren so sicher, der lehnte sich so über die Mauerbrüstung, auf einmal fällt ihm sein Helm runter und purzelt den Felsen runter bis unten hin. Und da guckt er ganz scharf und dann sieht er, wie plötzlich da irgendwo eine Tür aufgeht und dieser Mann den Felsen runterklettert bis unten hin, holt sich seinen Helm und geht rauf. Und dieser Soldat, der es beobachtet hat, der nimmt sich in der Nacht einen Schwung Leute, Soldaten mit gezücktem Messer, gehen genau diesen Weg, den er ja gut beobachtet hat, rauf. Und da findet er da oben die ganzen Soldaten schlafend und trinkend. Und mit einer Kleinigkeit haben sie dort alle ermordet und die Stadt Sardes wurde gestürmt. Und was noch interessanter ist, 200 Jahre passiert dieselbe Geschichte noch einmal. Und ich denke, dass der Jesus die Leute hier, die Gemeinde in Sardes, daran erinnert. Wir haben vielleicht gemerkt, dass hier zweimal aufmerksam gemacht wird auf Schlaf. In Vers 2 heißt es, sei wachsam und stärke das Übrige. Mit anderen Worten, denkt an eure eigene Geschichte. Durch eine Unwachsamkeit, durch Gleichgültigkeit, durch Schläferei, da seid ihr damals politisch zu Fall gekommen. Und dasselbe könnte euch auch passieren. Hier in Sardes, da finden wir keine Vorwürfe, dass hier irgendwelche Irrlehren wären. Lehren Biliams oder Nikolaiten oder Götzenopfer. Nein, das war alles hier nicht vorhanden, sondern hier war eine tote Orthodoxie, eine tote Rechtgläubigkeit. Hier wird gesagt, ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Nach außen hin alles wunderbar, aber innen tot. Keine Irrlehren, keine Probleme, aber todesähnlicher Zustand. Und dieser Gemeinde stellte Herr Jesus sich vor, mit dieses sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Mit anderen Worten, das sagt der, der alle Macht hat, der alle Kraft hat, der alles hat, um eine tote Gemeinde aus dem Leben zu reißen. Der steht jetzt vor euch. Also der, der die geballte Macht hat und Fähigkeit hat, Leben zu schaffen, der spricht jetzt zu Sardes. Und ist das nicht auch ein Trost für uns? Wenn wir vielleicht in diesen Zustand geraten sind, persönlich oder auch aus Gemeinde, da steht der Jesus vor uns, der alle Macht und Kraft hat, aus unserem verdorrten, schläfrigen Leben etwas Neues zu schaffen. Und so steht er hier vor Sardes und er sagt, ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Ich denke, hier haben wir den größten Vorwurf, den der Jesus den sieben Gemeinden macht. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Und ich denke, das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Dass wir ein gutes Bekenntnis haben, Evangeliumschristen, Baptisten, oder evangelisch, was auf Leben hindeutet und in Wirklichkeit tot ist. Ein gutes Bekenntnis haben, aber kein Leben haben. Wir hatten vor einigen Monaten die goldene Hochzeitsfeier unserer Eltern. Und wir feierten da in irgendeinem Gasthof. Diese Hochzeit hatten wir gemietet. Und ich war da noch nie drin und komme da rein, mach die Tür auf. Auf einmal erschrick ich. Da steht doch tatsächlich da ein Adler mit ausgebreiteten Flügeln und guckt mich an. Und ich zuck so richtig zusammen. Und im nächsten Moment denke ich, ach, was bist du für ein Narr? Der ist ja ausgestopft. Der lebt ja gar nicht. Der tut keiner Fliege was. Der sieht nur gefährlich aus. Und ich denke, so war das hier in Sardes. Der sieht von außen gesehen lebendig, aber in Wirklichkeit kein Leben da. Ausgestopft. Schönes Bekenntnis. Lange Haare, kurze Haare bei den Männern, Röcke bei den Frauen, alles da, wunderbare Lieder, aber kein Leben mehr. Samuel Keller, der Evangelist, der auch früher in der Ukraine evangelisiert hat, der verglich einmal manche Gemeinden mit einem Museum für ausgestopfte Vögel, wo jeden Sonntag ein Saaldiener kommt und den Staubwedel nimmt und alle einmal abbürstet und abstaubt. Und dann stehen sie wieder alle schön sortiert in der Reihe, aber es ist kein Leben da. Alle versammelt. Alles wunderbar nach außen hin, aber kein Leben mehr. Könnte das sein, dass es in unserem Leben auch dahin kommen kann? Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Und dann sagt der Jesus, sei wachsam und stärke das Übrige, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht völlig erfunden vor meinem Gott. Wie kann eine Gemeinde in diesen Zustand kommen, dass Gott sagt, und du bist tot? Ich denke, wir stehen in Gefahr, dazu zu entarten, wenn wir nur noch in der Vergangenheit in den Erinnerungen schwelgen. Dass wir sagen, ja, damals in Russland, damals in Isik und so weiter, das waren Zeiten. Da haben wir mit dem Herrn gelebt und da haben wir gearbeitet für den Herrn. Und wie war das schön. Und heute haben wir hier in Deutschland keine Aufgaben, haben wir nicht die Möglichkeit, die Bibel zu lesen, uns im Gebet zu vereinen, sind die Nöte nicht viel größer da. Und wenn man mit manchen Geschwistern spricht, auch hier in den deutschen Gemeinden, da hört man immer, früher. Man hat nur noch Erinnerungen an früher. Und wenn wir mehr nicht haben, ihr Lieben, dann kommen wir in diesen Zustand, dass wir bei allen guten Erinnerungen tot werden, leblos werden und kein Leben mehr entstehen kann. Eine zweite Gefahr, in diesen Zustand zu geraten, ist, glaube ich, dass man auf Formen, auf Äußerlichkeiten mehr Wert legt als auf Leben. Und ich denke, das ist auch eine Gefahr und ich möchte mich jetzt bewahren lassen, dass ich mich falsch ausdrücke, damit ihr mich nicht falsch versteht. Die Formen müssen bestimmt auch sein. Aber wenn das alles ist, was wir Gott zu zeigen haben, dann ist das zu wenig. Und es gibt leider heute viele Geschwister, die sortieren die Christen ein, ob sie nun entsprechend gekleidet sind und die Haare haben oder nicht. Ich sage nicht, dass das unwichtig ist. Das ist bestimmt wichtig. Und einer, der mit dem Herrn leben möchte, der gehorsam sein möchte, wird das ganz bestimmt an seinem äußeren Auftreten zeigen und erkennen lassen. Aber das äußere gute Auftreten ist niemals eine Garantie für Leben. Da kann sich eine Heuchelei hinter verbergen, vor der der Jesus warnt. Wenn eine Schwester nichts anderes hat als lange Haare und eine Kopfbedeckung, die nach 1. Korinther 11 absolut biblisch ist, womit sie zeigt, dass sie dem Mann unterworfen ist, aber zu Hause in der Familie regiert und dem Mann nichts mehr zu sagen hat, dann wäre es besser, sie würde sich eine Glatze schneiden lassen. Das ist Heuchelei unter einem christlichen Deckmantel. Und das kann auch dazu entarten, dass wir tot werden. Und bitte, das ist so einfach. Wenn da ein junger Bruder ist, der hat schulterlanges Haar, zu ihm zu gehen und sagen, Junge, wie siehst du denn aus? Schämst du dich nicht? Lies 1. Korinther 11. Mach dir deine Haare ab. Hier hast du 10 Mark und geh. Und wenn er es macht, hat sich dann was geändert in seinem Herzen? Es ist viel schwerer, solch einen jungen Bruder zu besuchen und zu sagen, hör mal, liest du noch Gottes Wort? Wie steht es mit deiner stillen Zeit? Hast du denn Jesus lieb? Das macht viel mehr Mühe. Wissen nämlich, was dann passiert? Da müssen wir uns selbst fragen, ob wir selbst nämlich auch die Bibel noch lesen. Mit den Haaren kommen wir ja gut weg. Die sind leicht zu schneiden. Aber ist unser Herz selbst vom Herrn Jesus erfüllt? Und diesen Dienst kann man nämlich nur tun, wenn man selbst seine Freude am Herrn hat. Und ich glaube, deswegen wird er so wenig getan. Sind hier Brüder, die diesen Dienst tun? Die für die jungen Seelen, wo es so scheint, als ständig sie nicht richtig beten, und die dann mit der Bibel und mit einem betenden Herzen hingehen und mit ihm seelsorglich reden, nicht zuerst über die Haare, sondern über sein Herz? Denn da sind die Ausgänge des Lebens. Wenn es da nicht stimmt, dann können wir außen so viel verändern, wie nur möglich, und wird sich gar nichts ändern. Zwei von unseren Kindern hatten jahrelang Ekzem. Das war ganz schlimm, als die klein waren. Die hatten immer hier die Arme und auch die Beine hier im Nacken, alles voll Ekzem, manchmal ganz nass und wir wussten uns manchmal nicht mehr zu helfen. Und da gibt es eine Salbe, die nennt sich Cortison und die wirkt, aber die folgende Eigenschaft, dass sie Nebenwirkungen hat, die die Nieren zersetzen und zerstören, die sehr schädlich sind. Die Salbe hilft, das Ekzem ist weg, aber die Nebenwirkung, die Nieren wird zerstört. Und ich denke, so machen es viele Christen heute auch. Die sehen da ein Ekzem, etwas, was schlecht aussieht, da stimmt etwas nicht mit, und dann versuchen sie es mit Salbe, damit es äußerlich schwindet, äußerlich nicht mehr vorhanden ist, aber das wirkt sich auf das Innenleben aus. Und dann sagten uns irgendwelche Leute, hört mal, nehmt mal Honig, deutschen Imkerhonig, und gebt den euren Kindern zu essen. Und unser Schwiegervater, der hat ein paar Bienenstöcke, da haben wir Honig besorgt, ein paar Monate lang Honig gegeben, siehe da, von innen heraus wurde die Krankheit geheilt und sind jetzt fast völlig frei von Ekzem. Warum? Dieser Honig machte die Kinder stark, innerlich. Da waren Fermente, Vitamine drin und so weiter. Die stellten die Widerstandskraft des Körpers und siehe da, das Ekzem wurde von innen heraus geheilt. Und so möchte der Jesus auch, dass wir die Krankheiten, die zu sehen sind, durch Äußerlichkeiten heilen. Nicht durch Cortison, das hat schädliche Nebenwirkungen, sondern durch den Herrn selbst, durch Stärkung, durch Seelsorge, dass von innen heraus diese Dinge überwunden werden und geheilt werden. Möge der Jesus schenken, dass er uns dabei hilft, diesen sehr, sehr schweren, aber wichtigen Dienst zu tun. Also todesendlicher Zustand, wenn wir nur noch Erinnerungen haben, wenn wir nur noch auf Formen sehen. Und ich glaube, und das ist auch eine akute Gefahr für uns, wir können dahin kommen, tot zu werden, wenn uns die irdischen Dinge wichtiger werden als die geistlichen Dinge. Und das ist eine ganz, ganz brennende Gefahr für euch heute hier. Dass man zwar ein gutes Bekenntnis hat, Lieder singt, auch noch eine stille Zeit vielleicht macht, aber im Grunde viel mehr vor seinem Auto kniet, um das zu reparieren und zu putzen und zu wienern, als vor dem Herrn. Jetzt sagen wir ganz ehrlich, mein lieber Bruder, wie viel Zeit opferst du deinem Auto oder deinem Hobby und wie viel bleibt für den Herrn über? Der Apostel Paulus, der sagt einmal unter Weinen im Philipperbrief Kapitel 3, dass einige da sind, von denen er mit Weinen sagt, dass sie Feinde des Kreuzes sind, weil sie auf das Irdische sind, deren Gott ihr Bauch ist, deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sind. Das ist nicht Sünde, das ist nicht unbedingt die Welt, sondern irdische Dinge, Dinge des Alltags werden ihnen so wichtig, Hobbys, Kleingarten, was weiß ich für Dinge, dass sie darüber Feinde des Kreuzes werden. Und da sagt der Apostel Paulus mit Weinen, muss ich das sagen, oh, wie schlimm ist das, wenn diese irdischen Dinge Macht über uns bekommen, dass uns die Zeit genommen wird für den Herrn selbst und wir dann in diesen Zustand geraten, wie hier, du hast den Namen, dass du lebst und du bist tot. Und jetzt möchte ich dich auch noch einmal erinnern an dieses Bild, wie Sardes gestürmt wurde. Und so lauert auch einer auf deine Seele, der beobachtet dich, vielleicht schon tagelang, wo in deinem Leben irgendwo eine Lücke ist, wo eine schwache Stelle ist. Und dann wird er zupacken. Bei dem einen, da sind es unreine Gedanken. Der Teufel weiß ganz genau, da ist eine schwache Stelle und er wird dich belagern. Und verlass dich drauf, er wird dich in eine Situation führen, wo er dann zupacken wird, wenn du nicht Wachen aufstellst. Und wenn du solch einen schwachen Punkt in deinem Leben hast, auch wenn es Tratsch oder Klatsch ist oder Geldliebe oder Ehrgeiz ist, stell doppelte Wachen auf. Sei wachsam und stärke das Übrige, damit der Feind nicht durch dieses Loch schlüpfen kann und dich zerstören kann. Die Chinesen hatten im letzten Weltkrieg kaum Waffen, das waren arme Säcke. Die Japaner, die waren ausgerüstet mit guten Panzern und überrollten China. Wisst ihr, was die Chinesen da gemacht haben? Die machten das, was der Teufel heute auch immer macht. Die nahmen ihre Schrotflinten oder was sie hatten und schossen auf diese Panzer. Das juckte die Panzer überhaupt nicht. Der klackte ein bisschen und da störte sich keiner drum. Aber nach ein paar Minuten schoss dann wieder so ein Chinese auf den Panzer und da war wieder Ruhe. Ein paar Minuten wieder und schließlich wurde es dem Japaner zu bunt. Der macht oben den Panzer auf, guckt raus und dann war ein Scharfschütze gestellt und der schoss dem durch den Kopf und der war tot. Und ich denke, so arbeitet der Teufel. Er versucht mit kleinen Dingen immer wieder. Und wenn wir dann mal aus der Haut fahren, wenn wir dann mal uns praktisch aus Christus begeben, meinen, wir könnten sicher sein, wir könnten mal gucken, wir könnten selbst mal sehen, wie die Lage aussieht, zack, dann kommt der Pfeil, der uns tötet. Sei wachsam, denkt daran, ihr Leute in Sardes, ihr Geschwister, wie Sardes überwunden wurde von dem Feind und stellt Wachen auf. Und hört auf mit dem gleichgültigen Leben, mit der Schläfrigkeit, mit dem Luxus, der euch so satt macht und so träge und so schlaff macht. Und ich denke auch, ihr jungen Leute, ihr werdet in dieser Zeit sehr verwöhnt und ich bedauere das sehr. Ich hoffe, dass ich mir nicht euren Zorn lebenslang auf mich ziehe mit diesen Worten, aber ich bedauere sehr, dass ihr die Möglichkeit habt, alles zu kaufen, was ihr wollt, wofür andere viel arbeiten müssen. Und ich denke, das ist die schlechteste Voraussetzung zur Nachfolge Jesu, wenn man sich alles anschaffen kann und nicht mehr gestellt wird zum Verzicht, zum Entsagen, um ein guter Kriegsmann Jesu Christi zu werden. Deswegen seid wachsam und stärke das Übrige, denn ich habe deine Werke nicht völlig erfunden vor meinem Gott. Gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast. Was hatten sie gehört? Und der Protestantismus hatte gehört, Rechtfertigung aus Glauben. Und dann sollten sie umkehren und diese Werke vollenden. Sie waren nicht reif. Da war etwas angefangen, aber es war nicht reif geworden. Und vielleicht ist das bei uns auch so, dass wir vielleicht die Rechtfertigung aus Glauben verstanden haben, rein theoretisch. Aber nachdem der Apostel Paulus in vielen Kapiteln die Rechtfertigung Gottes aus Glauben geschildert hat, dann kommt Kapitel 12 und sagt er so mit anderen Worten, ihr Lieben, jetzt habe ich mit euch so viel durchgesprochen, euch das herrliche Opfer Jesu vorgemalt. Und jetzt aber ermahne ich euch, dass ihr eure Leiber hingebt als ein heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Dienst ist. Und das kann der Herr doch erwarten. Wenn wir das verstanden haben, er starb für mich am Kreuz, dann sollte es selbstverständlich für mich sein, dass ich mein Leben hingebe für den Mann, der für mich gestorben ist. Deswegen gedenke, wie du empfangen hast und bewahre es und tue Buße. Kehre um, dahin, wo du abgewichen bist. Nicht suche einen zweiten Segen. Leider machen das heute sehr viele Christen. Die merken, sie sind geistlich schlapp geworden, keine Kraft mehr, keine Freude mehr. Und dann rennen sie zu irgendwelchen Männern, lassen sich die Hände auflegen oder erwarten von einer Geistestaufe irgendetwas und kommen zu diesem und jenen und erwarten dadurch, reicher gesegnet zu werden. Erbitten sich Träume und Visionen. Ich habe eine Schwester kennengelernt, die meinte, sie würde mehr Freude im Glaubensleben haben, wenn sie Gott bitten würde, er möchte doch ihr den Herrn Jesus im Traum erscheinen lassen, Engel erscheinen lassen. Und das bekam sie dann auch, aber gleichzeitig kamen sie ganz furchtbare satanische Anfechtungen und Schwierigkeiten, bis dass sie nachts gewürgt wurde und in furchtbare Probleme kam. Oh nein, gedenke, wie du empfangen hast und gehört hast. Bewahre es, nicht verwahre es. Lass schön stehen im Schrank, behalte es in deinen Kopf. Nein, bewahre es, lebe darin, lebe damit, mit dem Wort, was Gott dir gegeben hat. Und tue Buße. Und wenn du es nicht tust, da werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, um welche Stunde. Das ist ja ganz klar. Für denjenigen, der die Welt liebt, der die irdischen Dinge liebt, da wird der Jesus nicht aus der glänzenden Morgenstern, auf den man wartet, kommen. Nein, da ist der Jesus wie ein Dieb, der zur Stunde kommt, wo man ihn gar nicht haben will, den man gar nicht erwartet. Und das ist ein guter Test für unseren geistlichen Zustand. Wenn der Jesus in diesem Moment käme, würdest du dich freuen? Oder käme dann überraschend? Ist dein Haus bestellt? Sind deine Sachen geordnet? Kannst du fröhlich und dankbar abziehen? Kannst du sagen, ja, Herr Jesus, komm? Oder willst du am liebsten sagen, Herr Jesus, heute noch nicht, warte noch ein bisschen, ich möchte doch noch dies und jenes haben, das und das noch erleben, und vielleicht noch dies und jenes ordnen, was ich immer vor mir herschiebe. Oh, wenn du so lebst wie Sardes, dann wird er über dich kommen wie ein Dieb, unerwartet und unerwünscht, nicht zu unterscheiden von dieser Welt, du wirst nicht wissen, um welche Stunde. Und dann erwähnt er Jesus, aber dort sind in Sardes doch einige, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Nicht besudelt mit dem Götzendienst, mit den leeren Biljams, Nikolaiten, nein, nicht besudelt haben mit diesem gleichgültigen, oberflächlichen Christenleben, was wir heute in so vielen Versammlungen und Gemeinden vorfinden. Und sie werden einhergehen mit mir in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Und da leuchten uns aus der Geschichte der evangelischen Kirche Männer hervor, da denke ich an Zinzendorf, an diesen wundervollen Mann, der für den Herrn gelebt hat und gearbeitet hat und ihn geliebt hat und uns die wunderbaren Lieder hinterlassen hat. Da denken wir an einen Paul Gerhard oder wir denken an Spener, wir denken an die Methodisten, an alle möglichen Leute, an Terstegen, die den Herrn geliebt haben, von denen sagt Gottes Wort hier, denn sie sind es wert, sie haben ihre Kleider nicht besudelt. Und wer überwindet, wer sich aus diesem gleichgültigen, weltförmigen Zustand heraus überwindet, sich nicht zufrieden gibt, sondern jetzt endgültig bricht mit diesem Leben, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens und werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Hier haben wir eine etwas problematische Stelle, die nicht ganz leicht zu erklären ist. Was ist das Buch des Lebens? In der Bibel haben wir verschiedene Bücher. Das Buch des Lebens des Lammes, das Buch des Lebens des Lammes vor Grundlegung der Welt, und dann auch das Buch, in das Gott einschreibt. Der Jesus sagt, freut euch nicht darüber, dass euch alle möglichen Kräfte und Mächte untertan sind, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Aber was ist das hier für ein Buch des Lebens? Ich nehme an, dass es das Buch ist, in das alle Bekenner, alle, die einen Namen haben, dass sie leben, eingetragen sind. Aber bei der genauen Prüfung dessen, der auch in Sardes Augen hat wie Feuerflammen, wird sich herausstellen, ob der echt ist oder nicht. Damals war es auch in manchen politischen Gemeinden so, dass Bürger eingetragen wurden, aber dann stellte man fest, die haben gar kein Recht, Bürger zu sein, dann wurde ihr Name ausgestrichen. Und ich denke, in dem Buch, das Gott selbst schreibt im Himmel, da sind unsere Namen eingeschrieben und da wird auch keiner ausradiert werden. Aber in das Buch der Bekenner, die den Namen haben, dass sie leben, aber tot sind, da wird ausgestrichen, da wird radiert. Und jetzt bleiben wir stehen eigentlich vor dieser Frage. Sind unsere Namen im Himmel angeschrieben oder sind unsere Namen nur verzeichnet in einem Buch, wo christliche Bekenner sind, wo ausgestopfte Vögel stehen? Ich weiß nicht, vielleicht habe ich Begebenheit schon mal erzählt. Ich möchte aber damit schließen, weil sie etwas Wichtiges deutlich macht. In der Nachkriegszeit gab es wenig zu essen hier in Deutschland. Und es war große Not da. Und da war ein Ehepaar oder eine Familie, die bei aller Not einen großen, starken Trost hatten. Sie hatten ein Bild von Rubens und das war unendlich viel wert. Das wussten sie ganz genau. Es war oft bestaunt worden und man versprach sich Tausende von Marken dafür. Und sie sagten sich, wenn mal alles hart auf hart geht, wenn wir gar nichts mehr haben, dann gehen wir zum Letzten und dann werden wir dieses Bild dann einem Sachverständigen geben, der wird es schätzen, dann werden wir es verkaufen. Da waren Amerikaner, die ja Interesse daran hatten. Und dann kam der Tag, wo sie nichts mehr zu essen hatten und schweren Herzens gaben sie das Bild an einen Sachverständigen, einige Tage zur Besichtigung und der untersuchte das Bild, er nahm verschiedene Wässerchen und Pinsel und prüfte und testete und brütete darüber, um den Preis zu bestimmen. Nach einigen Tagen kam das Ehepaar dann wieder und wollte sich dann sagen lassen, was das Bild wert ist. Und da sagte der Sachverständige, ihr Lieben, es ist ein wunderbares Bild, sehr gut gemacht, außerordentlich gut, aber bei genauer Prüfung hat es sich aus einer Fälschung, aus einer Kopie erwiesen. Ist vielleicht 10 oder 20 Mark wert. Es ist nur eine Kopie. Ist dein Leben auch nur eine Kopie, sehr gut gemacht, für Außenstehende kaum zu unterscheiden von etwas Echtem? Hast du den Namen, dass du lebst, aber bist tot? Oh, wie schade wäre das. Möge der Herr uns alle davor bewahren und uns Buße geben, wenn es auf unser Leben so zutrifft. Amen.